Podcast bei Hami TaylorMade. Los geht's!
Professionelle Einbrecher zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen standhält, dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatech vorbei. Der ist verlinkt und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcast bei Hamid.
Herzlich willkommen, neue Folge Podcast bei Hamid. Eine extrem persönliche Sache heute. Ich hole nämlich den Reporter schlechthin ab aus Hamburg. Und auch für die Hamburger Morgenpost schreibt und auch 2-3 Artikel gegen mich geschrieben hat. Einmal für mich, er hat mich einmal hochgelobt und einmal hat er mich fast niedergeschrieben. Und und dann habe ich ihn gefragt, ob er heute dabei sein möchte und ob wir uns mal ein bisschen ausquatschen in dem Sinne. Und er meinte, ja, klar, ich bin dabei. Und finde ich sehr mutig, finde ich sehr cool. Ich finde das mega geil. Wir nehmen euch mit. Viel Spaß. Machen wir mal die Tür auf.
Guten Tag. Thomas.
Moin. Grüß dich. Alles fit?
Ja, mir geht's gut.
Schön, dass du dabei bist.
Wohl.
Das freut mich sehr.
Ich bin ja gespannt.
Das freut mich sehr.
Was haben wir mich hier heute erwartet?
Wir fahren jetzt mal ein bisschen durch Hamburg, oder?
Ja, gerne.
Immer du kennst dich doch aus hier.
Wir cruisen ja vielleicht durch die Schanze. Die
ja.
So doll mögen.
Genau.
Das ist doch klasse.
Das ist doch gut. Sonst alles gut heute?
Ja. Ich hab frei.
Wie war dein Tag?
Alles gut, du. Ich hab Zahnarzt hat nicht wehgetan, okay. Physio hat gewirkt.
Okay.
Trödel-Shopping war klasse.
Trödel-Shopping?
Ja, schlimm, du.
Gehst du jeden Tag hin?
Ja, fast. Also ich habe ja eine eigene Kolumne, Flohmarkt Fuchs.
Ja.
Neben der kleinen Autokolumne, die ich habe. Und wenn ich dann was Tolles entdecke, so wie heute, machen wir einen kleinen Artikel.
Okay.
So ein bisschen Bares für.
Ach so, okay.
Rares
für Bares. Ja, genau.
Das macht Freude.
Kurz bevor wir starten,
ja.
Also Hamburg bist ja eine bekannte Persönlichkeit, der Reporter schlechthin.
Naja.
Ja doch, ist so, vielleicht. Ist so. Komm, nicht so bescheiden
nicht so
sein. Nicht so bescheiden sein. Aber wir haben ja deutschlandweit Zuschauer.
Ja, klar.
Beschreib mal in 3 Sätzen, wer du bist.
Ja, okay. Also wer bin ich? Ich habe angefangen als wahrscheinlich jüngster Polizeireporter ever mit 15 die ersten Bilder gemacht.
Krass.
Einweihung der Kühlbornbrücke 1974,
okay.
Absperrung durchbrochen, von Top der Brücke Bilder gemacht, wie die anderen Besucher und die Polizei dann kommen. Mein Wahnsinn. Erstes Foto in der Bild allerdings
für okay.
40 Mark, 20 Euro Honorar.
Unglaublich.
Dann bin ich mit 16,5 bei der Mopo angeheuert.
Okay,
mit dem
Hamburger
Fahrrad.
Morgenpost.
Genau, Hamburger Morgenpost,
genau.
Älteste Boulevardzeitung Deutschlands,
1940
gegründet.
Okay.
Und hab dann mit dem Fahrrad angefangen,
okay.
Polizeifunk hören, Tag und Nacht, nachts aufs Fahrrad. Und wir fahren hier gerade längs, hier hat's mal ein Feuer gegeben mit 6 Toten.
Okay,
radelst du hin, genau in dem Haus hier.
Krass, okay.
Und Bilder gemacht, an die Mopo verkauft.
Okay.
Dann im ersten Monat so 1000 Mark, 500 Euro verdient, das wurde schnell
mehr. Oh, das
war
damals schon viel Geld.
Das war viel Geld. Und das Fahrrad wich dann in einem Bordeaux-roten Polo 1, 40 PS.
Ach so, okay.
Dann wurde ich dann reich, also für meine Verhältnisse, und kaufte mir einen Golf GTI 1.
Wow.
Weiß.
Wow.
Das zweite Modell mit dem breiten Rückleuchten.
Ja, krass. Ja.
Den wiederum habe ich zerschrottet nachts auf dem Weg bei Glatteis zu einem Großfeuer im Hafen Waldershof.
Oh. Da gab es auch keine Fotos, sozusagen.
Doch, na hallo. Das Auto fuhr noch, es war fahrbereit. Und dann bin ich auf 3 Reifen zum Einsatzort gefahren, habe noch Bilder gemacht.
Okay.
Nee, das gab's nicht.
Okay.
Das war eine wilde Zeit.
Okay. Also bist du der Reporter schlechthin bei der Hamburger Morgenpost. Und letztens, als wir uns gesprochen haben, hast du ja gesagt, eigentlich hättest du längst aufhören können, aber du kannst es nicht, du liebst deinen Job.
Also ich habe einen irren Eigentümer, der genauso wie ich autoverrückt ist.
Okay.
Und er hat gesagt, was willst du, damit du weiterarbeitest?
Ja.
Naja, der übliche Forderung, ein paar Euro mehr, ein bisschen weniger Arbeit. Und ich will einen Dienstwagen.
Okay.
Und ich war auf Opel fixiert.
Okay.
Und da haben wir uns erst alte Kadetten angeguckt.
Okay.
Und jetzt fahre ich vermutlich als einziger Mensch der Welt einen Opel Manta B.
Krass.
In Gelb als Dienstwagen.
Als Dienstwagen?
Das allein ist ein Grund, weiterzuarbeiten, oder?
Du musst es mit 1% versteuern auf Neuwagenpreis. Was war denn der Neuwagen?
6.000 Mark oder 7.000 Mark?
Ja, das ist ja nichts.
Es ist überschaubar.
Genau. Wie sieht denn so ein Alltag aus von so einem Polizeireporter?
Also ich bin ja eher so aus dem harten Business raus.
Mhm.
Ich bin heute ein Mädchen für alles bei uns.
Mhm.
Und das heißt, ich mache auch Autoberichterstattung, ich mache die Flohmarktsachen, ich mache alte Kriminalfälle.
Mhm.
Und das sieht so aus, dass du in den Keller gehst und dort Akten holst oder Tüten mit Fotos, die teilweise da 50, 60 Jahre unberührt sind.
Wahnsinn.
Ja, weil das, wenn du einen Mord in den 60ern hattest, wurde da ein halber kleiner Artikel gemacht, die ganzen Bilder, 20, 30 Bilder in die Tüte, ins Archiv.
Okay.
Hat die nie wieder jemand angefasst. Das heißt, du gehst da in den Keller, wie in den Schatzkeller, holst die Sachen raus und die gibt's nirgendwo, nicht im Internet, nirgendwo.
Krass, ja.
Und Lost Places mache ich viel.
Ja, habe ich schon oft gelesen.
Das,
ja.
Das macht großen Spaß. Gestern mit dem Kollegen Florian Quandt unterwegs gewesen.
Aber wie kommst du dazu? Wie findest du diese Objekte?
Also, die Leser sind wahnsinnig, wissen, dass ich es mache.
Okay.
Und ich kriege fast täglich Hinweise von Lesern,
okay,
von Kollegen auch, aus allen möglichen Medien. Mhm. Auch, und dann auch einfach mal googeln.
Okay, ja, verstehe.
Örtliche Zeitungen sind oft nah dran, eine Fährste hin. Also das macht auch tierisch Spaß.
Verstehe. Ja. Erfüllt dich dein Job immer noch? Oder?
Mehr denn je.
Ja.
Also, weil die harte Zeit, Polizeireporter, das war so 40 Jahre, das ist wirklich Tag und Nacht. Du musst immer erreichbar sein, du hast mega Stress, Leute bedrohen dich, irgendwelche Rocker mögen dich nicht, all so ein Scheiß. Die Polizei ist sauer, weil du irgendwas zu früh berichtest. Du hast Tag und Nacht Stress.
Kannst du wegen deinem Job, du lebst ja auch davon oder du hast jahrelang davon gelebt, zu berichten, private Sachen oder irgendwas zu veröffentlichen, was ja, kann ich aus, es wird ja heute sehr persönlich, habe ich ja selber erfahren, lieber Thomas,
ja, klar. Ne?
Da kommen wir aber gleich zu. Gab es mal so eine Situation, wo du dich einfach schlecht gefühlt hast, wo du, ey, das musste jetzt einfach nicht sein, aber das ist halt mein Job, ich muss es machen.
Die Mopo ist eine Zeitung, die immer irgendwie versucht hat, ein soziales Gewissen zu haben. Das heißt, wenn man merkte, man sitzt da bei einem echten armen Sau, die vielleicht jetzt irgendein Verbrechen begangen hat. Und dann überlegt man sich das, ach komm, machst du in die Öffentlichkeit. Aber das ist einfach extrem selten. Oder jemand sagt, du, wenn du jetzt darüber berichtest, dann weiß meine Frau, dass ich fremdgegangen bin. Hatte ich mal einen Fall bei einem bekannten
Wahnsinn.
Juwelier.
Nein.
Oh, du, und dann überlegst du und sagst, Mensch, der arme Kerl und drei Kinder zu Hause und die Familie und ja, und na gut, okay, komm. Wir anonymisieren ihn und dann weiß deine Frau nichts davon.
Ach so, alles klar.
Das macht man schon mal.
Ach so.
Doch.
Krass. Ah, dann hast du direkten Kontakt dann, hatten wir ja auch immer direkten Kontakt, telefonisch, per E-Mail und so weiter alles. Und dann hat der gesagt, wenn du das raus... Das ist ja krass.
Also er hat es nicht als Drohung gesagt.
Ja, ja, ja.
Heute nehmen die sich dann einen Anwalt oder auch zwei.
Ja.
Der hat das einfach menschlich gesagt.
Verstehe.
Er hat gesagt, ja, Scheiße ist passiert, aber wie gesagt, ich war da bei meiner Geliebten, wenn du jetzt, ist überfallen worden oder so.
Ach so, okay.
Und wenn du das jetzt so schreibst, dann fragt sich meine Frau, was hast du denn da gemacht? Und dann bin ich dran.
Okay, verstehe.
So. Und das ist dann okay.
Verstehe. Du warst ja auch erstmal Polizist, ne?
Nee, meine Mutter war eine der ersten Polizistinnen in Hamburg.
Ah, okay.
Und ich wollte Polizist werden. Die Bewerbung haben die mit 16 aber irgendwie nicht richtig angenommen.
Okay.
Und dann war die Mopo, die Morgenpost, einfach schneller.
Okay.
So bin ich Polizeireporter geworden.
Okay. Aber du hast ja auch eine Vorgeschichte mit DDR.
Ja, eine Vorgeschichte. Also ich bin für Gronau Jahr nach der Wende in den 90ern nach Brandenburg geschickt worden zur Ausbildung von jungen DDR-Journalisten oder DDR-Journalistik-Studenten. Und so kam der Hang, sich Sachen zu besorgen, die es beim Ausverkauf eines Staates nun mal gibt.
Okay.
Interessante Dokumente aus Honeckers Umfeld zum Mauerbau. Und so fing eine ziemlich große Sammlung an.
Okay.
Und ein Trabi fahre ich heute, Kübel.
Geil.
Ehemaliges für Insider Modell der Gesellschaft für Sport und Technik.
Geil.
Tolles Auto, fahre ich seit 21 Jahren.
Echt?
Ja.
Und wie ist der Zustand?
Der Zustand? Och, das ist halt für mich ein Dienstfahrzeug.
Okay.
Und er hat original den grünen Lack.
Okay.
Der ist so 3+.
Ach so, okay.
Aber ich finde furchtbar, wer Geländewagen fährt. Und das waren mal Militärfahrzeuge, wenn die irgendwie neu lackiert sind.
Ja, ja. Hast du aufgrund dieser ganzen Sachen, die du dann rausgebracht hast, wo du meintest, auch Rocker und so weiter, auch ich habe ja auch mal über andere organisierte Kriminalität, was du mal geschrieben hast und so weiter, hast du da nicht mehr auch Angst gehabt, dass dir was passiert, dass sie dich angreifen oder dass sie deine Familie angreifen oder sonstiges? Hast du dann oder blendest du das aus?
Also im Endeffekt, in den wilden Jahren habe ich es ausgeblendet.
Okay.
Also wir waren in diesem Job, es war so viel los in Hamburg, die 90er auf dem Kiez. Da gab es jede Woche Schießereien, Messerstechereien. Da bist du gar nicht zugekommen.
Okay.
Also, und ja, es gab die Bedrohung, aber die Regel im Milieu gilt auch. Wer dich anruft und sagt, du Arschloch, ich schieße dir die Kugel in den Kopf, der tut es nicht.
Verstehe.
So.
Verstehe.
Und Verstehe. An, zum Beispiel Hells Angels auch sind so professionell, dass sie auch nie zur Gewalt gegen Journalisten greifen würden.
Ja, klar.
Die sind einfach, das ist eine Weltorganisation. Problem ist so, wenn zum Beispiel Leute wie die Mongols, die hier mal versucht haben, ja, die Macht sich mit den Hells Angels nicht zu teilen, sondern zu übernehmen, wenn solche Nachwuchsrocker kommen und die dann noch irgendwelche Unterstützer von Unterstützern haben, also so Hiwis, die dann nach oben wollen, da besteht ein gewisses Risiko.
Okay. Was war so diese brenzligste Situation für dich, wo du meintest, alter Schwede, das könnte jetzt eng werden?
Anfang meines Jobs bei den Street Boys mal in Ungnade gefallen. Das waren kleine, soll man sagen, Kampfsportler, Schläger, die in den Ende der 80er, Anfang der 90er hier so sich mit den Hamburger Zuhältern geprügelt haben.
Okay.
Da habe ich über den Bericht, über eine Beerdigung berichtet, dass einer von denen erschlagen worden und habe das despektierlich getan. Also ich habe mich ein bisschen lustig gemacht über die.
Ach
das soll
so,
man nicht machen, schon gar nicht beim Todesfall. Und da haben die mich quasi nach Charlie's Nightclub gelockt auf den Kiez und sind dann mit 10 Mann auf mich los.
Oh.
Der Vorteil ist, wenn 10 auf dich losgehen in einer Kneipe, schaffen das ja nicht 10 gleichzeitig, sondern 1 oder 2. Ich konnte mich da einigermaßen retten und dann rennen zur David-Wache.
Oh.
Aber das war eigentlich auch das Krasseste. Also sonst habe ich immer, man ist natürlich auch sehr vorsichtig, aber habe eigentlich immer Glück gehabt.
Ja. Das ist aber schon eine heftige Geschichte.
Das war heftig damals, ja.
Wie haben sie dich da hingelockt? Was haben sie gemacht?
Naja, die haben gesagt, ach, du hast doch Bilder von der Beerdigung gemacht, können wir die nicht haben, kriegst du auch eine neue Story von uns. Für eine neue Story bin ich halt überall hingefahren.
Alter Schwede, das ist krass.
Das war schon.
Hast du danach dir Gedanken gemacht, wenn dich dann einer angerufen hat und dich irgendwo eingeladen hat?
Ja, also ich bin auch heute noch so, wenn Leute unangemeldet in der Redaktion erscheinen, nehme ich überhaupt keine Termine wahr, also ich gehe nicht zu denen hin. Die Hauptgefahr in unserem Beruf besteht nicht so sehr aus Leuten vom Rotlicht oder von Verbrechern, sondern geistig Verwirrten.
Okay.
Also die dann irgendwie sagen, nur sie können mir noch helfen und alle verfolgen mich. Und wenn man denen dann auch sagt, nee, sorry, ich halte sie für, sie sollten lieber zum Psychiater gehen, dann kann sein, dass solche Leute zum Messer greifen oder so. Davor habe ich Angst.
Okay.
Das sind wirklich Sachen, wo du dich nicht richtig darauf vorbereiten kannst. Und leider nehmen solche Leute zu, irgendwie gefühlt.
Okay. Was ist so die nächste Instanz? Was möchtest du noch, was ist so, hast du einen Wunsch oder hast du irgendwann mal gesagt, so, wenn ich darüber schreiben könnte oder berichten könnte, das wäre genial. Hast du da was?
Ja, aber das ist so Polizeireporter-Humor. Das darf man nicht sagen. Nein, das darf man nicht sagen. Nee, das ist
ja.
Naja, gut, okay.
Komm, sag.
Also, so, wenn du diese Geldtransporter-Überfälle siehst in Berlin, gibt es diese Bilder, wo sie dann ihre Gelddinger nicht in ihre Fluchtwagen reinkriegen.
Ja.
Ich möchte gern, so wie ich mit dir jetzt fahre, mit, wie gesagt, mit meinem geschätzten Fotografen Florian Quandt durch die Gegend, dass wir so durch die Gegend fahren, wir stehen an der Ampel und vor uns findet so ein Überfall statt.
Okay.
Ne? Ja. Und dann habe ich noch meine alte kleine Kamera und film das alles. Die kann schon filmen.
Ja, okay.
Und film das alles und das wäre nochmal geil.
Geil.
So vor den Augen. Ne? Ich habe in meiner Zeit so ein paar kleinere Überfälle mal erlebt, auch fotografiert.
Okay.
Aber so ein richtig großes Ding, das wir schon mal.
Das passiert aber auch meistens oft in Berlin. Ne?
Also sehr viel mehr. Das liegt sicherlich an der Clan-Kriminalität, Remo und Co., die es hier so in Hamburg einfach nicht gibt.
Stimmt. Ja. Was ist denn in Hamburg so vergleichbar? Was ist denn so, Clan-Kriminalität gibt es hier nicht? Was gibt es hier?
Tja, was gibt es hier? Es gibt St. Pauli, es gibt Menschen aller Ethnien. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gab mal Familie O. In den 90ern, die ist aber, die man hier so, der Pate oder so, hat man gesagt, das ist komplett ruhig geworden mit denen. Auf dem Kiez sind auch die meisten, die Hells Angels halten sich sehr zurück.
Okay.
Also es gibt da nichts Vergleichbares in Hamburg.
Ist das nicht geschäftsschädigend für dich?
Ja, ist ja so. Naja, ich mache hier heute viele andere Themen. Ja, als Polizeireporter wiederum würde ich sagen, ist es langweiliger heute.
Ja,
was es natürlich gibt, sind die Drogennummern.
Ach so,
durch die Enrochat, die Entschlüsselung dieses angeblich abhörsicheren Telefons, hat die Polizei ja ohne Ende Material.
Okay.
Und dadurch sind viele verhaftet und neue Leute kommen in den Markt. Und neulich hatten wir einen relativ dicken Kerl, der wurde in die Falle gelockt mit seinem Audi sowieso. Und die haben vermutlich mit einer MP auf ihn geschossen. Er hat 10 Kugeln abgekriegt und hat überlebt.
Alter,
das ist so die Drogenecke. Aber ich sag mal, es ist so, das ist so planlos. Ne?
Yeah.
Also als Berichterstatter schreibst du jeder schießt da auf jeden. Das ist für einen Berichterstatter, finde ich, ein bisschen, doof.
Aber als Polizeireporter, als du noch aktiv Polizeireporter warst, musstest du ja 24 Stunden erreichbar sein. Und wer hat dir die Infos gegeben?
Die kamen, also als es noch ging, heute ist der Polizeifunk digitalisiert. Mhm. Ich habe die Nacht über mit laufendem Polizeifunk so halb geschlafen.
Ach so.
Und wenn du dann so morgens aus der Tiefschlafphase raus bist, so, ja, so um 3 oder so,
ja,
dann haben Polizisten im Polizeifunk und auch Feuerwehr sind laut geworden, wenn was Interessantes ist. Du hast eine Schießerei auf St. Pauli, dann 2 Tote, dann wurden die laut, das hat mich geweckt und du setzt dich ins Auto und rast dahin. Das war eigentlich immer das Beste.
Krass, ja.
Das war top. Aber du hast auch Tipps von Polizei natürlich bekommen, mhm, aus dem Milieu mal.
Hast du überall so deine Leute gehabt?
Ja, aber du hast auch ganz viel so einfach Leser, die irgendwie gemerkt haben, guck mal, das ist ein eifriger Reporter, mhm, der hat keine Angst. Mhm. Mhm. Und da kam auch ganz viel über Briefe noch, mhm, Hinweise auf korrupte Beamte zum Beispiel. Mhm. Also das lief gut.
Da hast du einfach den Mantel angezogen, 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens.
Den Mantel? Ich habe eine alte Bundeswehr-Panzerkombi gehabt, weil es ist kalt, wenn du vom warmen Bett morgens um 3 in den Hafen bei -5, okay, und es brennt. Das ist scheiße.
Ja, das glaube ich.
Und dann, also, weißt du, wenn du einen Mord auf St. Pauli hattest, ja, ist ja nicht so, du fährst hin, machst deine Bilder, fährst wieder weg. Bei einem Mord musst du warten auf die Mordkommission, auf die Spurensicherung.
Und du darfst ja nicht ganz ran.
Oh, damals durftest du schon. Also. Damals kamst du schon ran.
Ja.
Aber trotzdem, oft lag der Verletzte dann irgendwie drin. Da durftest du in der Regel nicht rein, musstest warten, bis er da rauskam oder der Tote im Sarg rauskam. Das heißt, du hast oft stundenlang einfach vor der Tür vom irgendeinem Bordell gestanden und gewartet, dass du mal ein Bild
die Leiche, hast du mal auch so richtig eine Leiche gesehen und fotografiert?
Eine? Natürlich. Wir hatten keine Distanz damals. Wir hatten keine Distanz und die Polizei, wenn du den einer von der Mordkommission kanntest, dann sagte er, ja komm, sollen wir mal die Decke wegnehmen, ihr habt da gar nichts zu fotografieren. Also die waren schmerzbefreit, wir waren schmerzbefreit,
ja,
also Leichen habe ich sicherlich viele gesehen, ja.
Wahnsinn.
Aber wie gesagt, Mutter Polizistin, Vater war lange Unfallchirurg.
Auch.
Das schreckt dich dann nicht.
Okay, okay.
Das geht.
Warst du auch mal vor Gericht, wo du gesagt hast, ja?
Ja, ich bin mal vorher von einem Politiker verklagt worden wegen übler Nachrede.
Okay.
Ich habe geschrieben, dass er im Bordell einer dieser Familie O war, ja, also dem möglichen Paten.
Mhm.
Ich konnte es nicht beweisen, mhm, und bin wegen übler Nachrede verurteilt worden.
Oh, okay.
Ich hätte meine Informanten preisgeben müssen, mhm, habe es nicht getan und, okay, bin dann zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden.
Ja. Ach so.
Das war im Jahr 2000.
Ah, im Jahr 2000. Ja. 23 Jahre her.
Jo, lange her.
Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja. Wie lange dauert so ein Gerichtsprozess? Oder was?
Das waren 2 Tage.
2 Tage,
zwei, okay, harte Tage. Normal läuft sowas ja, wenn wir Probleme haben über Presserecht. Mhm. Das heißt, das machen die Anwälte für dich. Mhm. Aber nee, da musst du dann mal 2 Tage auf der harten Bank sitzen.
Okay, verstehe.
War eine interessante Erfahrung.
Hast du danach vorsichtiger agiert?
Naja, ich war sehr vorsichtig. Mhm. Ich habe den Politiker anonymisiert. Wir haben das Foto verändert. Das Problem ist, der Mann, als die Schlagzeile rauskam, mhm, hat eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, ich bin das.
Ach so.
Das war ganz tricky vom Presserecht her. Und da ich vorher Anfragen bei der Polizei hatte, hat die Richterin gesagt, damit allein haben sie auch eine sogenannte Teilöffentlichkeit hergestellt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo sie den Artikel gemacht haben, auch ohne, dass der Mann sich geoutet hätte, wussten im Polizeipräsidium einige Leute, es geht um den.
Ach so.
Und das wurde mir zum Verhängnis. Also es war ein sehr, sehr aufwendiges, interessantes Verfahren.
Krass. Also eigentlich warst du so in der Grauzone?
Eigentlich wäre...
Oder hast eigentlich...
Also wenn du die Zeitung gelesen hättest, mhm, und den Politiker gekannt hättest, mhm, hättest du nicht realisiert, dass der das ist.
Ach so.
Ich habe weder Partei noch Stellung geschrieben. Ach so. Ich habe ein hoher Hamburger Politiker.
Okay.
Und davon gibt es nur mal Dutzende.
Das stimmt, ja? Das stimmt.
Also das
stimmt,
war eigentlich das sicher. Aber man lernt in diesem Job jeden Tag was dazu.
Ne? Wahnsinn. Gibt es irgendeine Straftat, die du als Polizeireporter begangen bist, was jetzt verjährt ist?
Na, ohne Ende Polizeiverhör natürlich. Und nein, ich habe mich an der Haustür von irgendwelchen Menschen nie als Polizist ausgegeben.
Okay.
Das Problem ist oft, du gehst an die Haustür,
ja,
sagen wir mal nach einem Mord,
ja,
bei Angehörigen und sagst, Hirschspiegel, Morgenpost, zeigst deinen Presseausweis.
Ja.
Die Leute sind oft oder nicht selten so natürlich angegriffen,
ja,
dass sie dann irgendwie geglaubt haben, das waren Polizisten. Also da muss ich sagen, da ist zum Beispiel ein Kollege mal verurteilt worden. Da habe ich immer, wenn ich immer da heute von ausgegangen, mache es heute immer noch, ich gebe den Leuten immer meine Visitenkarte.
Okay.
Das heißt, wenn dann irgendwann danach die Polizei zu den Leuten kommt, mhm, die sagen, das war doch ein Polizist,
mhm,
und dann aber die Visitenkarte haben,
ja,
danach fragt ja die Polizei und da steht Reporter drauf, dann ist die Sache klar.
Klar. Das ist schon krass. Ist schon krass.
Aber sonst, nein. Ja, also wir sind auch mal in irgendwelche Wohnungen früher gegangen, nach dem Feuer oder so. Aber das 80er, 90er Jahre. Man war da ein bisschen ruppiger. Aber nee. Das und Polizeifunk hören war verboten. Wir haben das halt jahrelang gemacht. Aber alle haben es gemacht und es wurde im Endeffekt toleriert.
Verstehe. Das ist echt krass. Und wie hast du immer recherchiert? Hast du dann gefragt, bist losgezogen? Hast du auch mal was Persönliches gehabt, wo du gesagt hast, den muss ich jetzt einen reinwischen? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Der hat es jetzt verdient.
Ja, also nichts geht über die Haustürrecherche.
Okay.
Du hast jetzt einen Hinweis, wie gesagt, ein Politiker ist korrupt und war in diesem Wiesenpuff. Setzt du beim Puff an, du versuchst die Prostituierten aus dem Puff zu befragen, du fragst die Nachbarn, war dieses Auto mal da? Das heißt, du machst eine klassische Detektiv- oder Polizeiarbeit. Und dann konfrontierst du die Leute. Wenn du weißt, dass derjenige es war und er dir einen Anwalt auf den Hals setzt und versucht, durch diesen Druck zu verhindern, dass die Wahrheit rauskommt, dann stachelst du den nicht oder jeden guten Reporter einfach nur an.
Ja, okay.
Das heißt, Tipp an alle Promis oder so, Anwälte sind eine gute Idee, wenn du Recht hast.
Verstehe.
Wenn du aber lügst und willst durch den Anwalt nur verhindern, dass es rauskommt, machst es nur noch schlimmer.
Verstehe.
Na, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man mal sagen sollte, weil solche guten Medienanwälte sind teuer.
Ja. Du guckst mich so an. Da war ja mal was. Wir haben ja mal was zusammen gehabt.
Ja. Ne? Ja,
ich muss ja sagen, wir haben uns kennengelernt, ich glaube 2014, 2015.
So lange ist schon.
Genau, da hatte ich den Ferrari Enzo bei mir. Da hast du angefragt, ob du einen Bericht über den Enzo machen kannst.
Genau.
Und da hast du einen Bericht über den Enzo gemacht. Da hast du sogar ein Video gemacht über den Enzo.
Ja, genau.
Und dann kam dann noch ein Bericht. Da habe ich gesagt...
Die HSVer.
Die HSV-Spieler, genau.
Genau.
Was die HSV-Spieler für ein Auto so fahren und so weiter.
Story, ja.
War eine schöne Story. Ich glaube, das kam sogar an einem Sonntag, kann es sein?
Ja,
oder Samstag?
Das war groß. Also Schlagzeile müsste das gewesen sein. Drei Seiten, glaube ich.
Genau. Ja. So, da habe ich, weiß noch, da war ein Heimspiel. Und da war ich dann da. Das war sogar auf der Titelseite.
Ja.
Das war sogar auf der Titelseite.
Ja, ne? Das hat Spaß gemacht.
Genau. Und dann war ich da und dann kamen die ganzen Spieler zu mir. Ja, Miet, was für ein Bericht bei Mopo. Hätte nicht sein müssen, aber trotzdem cool. Weißt du? Weil ich auch die Preise gesagt habe.
Da haben mir diese ganzen Namen, ne? Diese ganzen anderen Autohändler sagen, oh, kann ich nicht sagen, wenn meine Bentleys kaufen.
Ja.
Das fand ich super.
Ja, du, ich weiß ja, welcher Spieler das gut findet. Ich habe ja auch viele Spieler gehabt, die ich nicht gesagt habe.
Oh, denke ich mir.
Ne? Aber die Spieler, die ich damals genannt habe, die waren auch mit mir im Fernsehen und
Dick
so weiter.
Dickmeier war es, glaube ich.
Dickmeier, damals Ilisevic und so weiter, die habe ich ja alle genannt.
So haben wir uns kennengelernt.
Genau. Und dann kam ja die Schließung von Continental Cars.
Ja, klar.
Und und dann haben wir uns getroffen. Ich weiß noch ganz genau, ich fahre auf, da war CC noch nicht geschlossen. Dann bin ich gekommen und habe dein Auto gesehen. Ihr habt ja immer fett beschriftet, Hamburger Morgenpost auf euer Auto. Ne?
Dienstautos, ja.
Genau, Dienstautos. So, und dann habe ich dann dein Auto, euer Dienstauto auf dem Parkplatz gesehen. Ich so, ach Mensch, der Herr E-Spiegel, das war mal gucken, vielleicht braucht er eine Sorry oder sowas.
Ja.
Da waren wir noch per Sie.
Jo.
Genau. Und dann kam auf einmal, habt ihr euch gestritten? Ich so, okay. Haben wir uns gestritten. Ja, und dann erstmal nichts, gar nichts, dann bist du ja gegangen. Und dann hast du mich ein paar Monate später richtig erwischt, Thomas. Da hast du mich richtig erwischt.
Habe ich so lange gewartet?
Auf jeden Fall einen Monat.
Okay.
Ich weiß noch ganz genau, ich hatte einen Kundentermin im Elbgold.
Okay.
Und zwar da neben Bullerei, weißt du? In Hamburg.
Okay.
Bullerei, da ist auch ein Elbgold.
Okay.
Genau, da parke ich, da rufst du an.
Ah.
Und dann fragst du mich was. Sachen am Telefon. Bam, 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 bam. Und dann habe ich nur einen Satz gesagt, wo du gesagt hast, wie ist denn das Verhältnis, wie ist es jetzt mit Continental irgendwas? Dann habe ich gesagt, es gab Unstimmigkeiten. Und das war mein Fehler. Daraus hast du einen Text gemacht, alter Schwede.
Ja.
Ne? Das war krass.
Das war eine Story.
Das war klar.
Also, was viele Leute auch in deinem Umfeld, oder bist ja auch ein Promi eigentlich, vergessen. Man hat ein gutes Verhältnis. Man ist sich auch sympathisch. Aber jeder saubere Reporter, wenn er so eine Story kriegt, muss sie machen. Weil du darfst nicht sagen, ist ein guter Bekannter oder so ein netter Kerl. Dann hast du den Beruf falsch verstanden.
Verstehe.
Das sage ich auch fast jedem, wo man sich näher dran ist. Ich sage, du, wenn jetzt so ein Ding kommt, werde ich dich fair behandeln. Vielleicht auch fairer noch als andere. Aber ich werde die Story machen.
Verstehe.
Das geht gar nicht an.
Verstehe.
So unbestechlich muss man sein.
Ja, klar. Und dann kam ich ja auch, dann habe ich ja, danach haben wir auch einen Prozess gehabt.
Ja.
Also nicht vor Gericht zusammen, ne?
Aber du hast so eine bösartige Anwältin mir auf den Hals gehetzt.
Nein, nein, weißt du was? Danach kam ja noch eine Story, wo ja einer bei mir einen Lamborghini gekauft hat.
Der gemeckert hat, dass der Wagen irgendwie mangelhaft war.
Genau. Ne? Und das hat er, dann war das so komplett auf meine Person bezogen.
Ja. Das war nicht danach erst die Anwälte.
Da kam die Anwälte.
Verstehe.
Genau. Ja. Und das fand ich einfach, wo ich mir selber gesagt habe, wenn ich da jetzt keine Riegel vorschiebe, wie geht's dann weiter? Weil dann ist ja jeder Garantiefall, ist ja Hamid schuld. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe dich.
Dass sein Lamborghini, es war ja dann ganz klar, der war auf der Rennstrecke, wir haben ja ihn alles bewiesen. Doch, ja, es gab Fotos. Okay. Es gibt ja diese Car-Blogger am Nürburgring.
Die haben wir.
Die fotografieren, dann haben die Kennzeichen drauf.
Okay.
Da sitzt er mit seinem Sohn auf dem Nürburgring. Okay. Also im Auto auf dem Nürburgring drauf. Ne?
Okay.
Und also, aber es ist alles.
Das soll man mit dem Lamborghini nicht machen, oder? Was?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber du musst dich an die Richtlinien halten.
Verstehe.
Die großen Hersteller sagen, natürlich kannst du damit auf die Rennstrecke, aber danach bist du verpflichtet, das Auto in eine Fachwerkstatt komplett prüfen zu lassen. Alle Schläuche. Die Flüssigkeiten, weil die erreichen Temperaturen, die sie im normalen Straßenverkehr nicht erreichen.
Okay.
Ja. Und das hat er nicht gemacht. Verstehe. Und davon mal jetzt abgesehen, das ist Geschichte von gestern. Mhm. Und aber trotzdem war es mir sehr wichtig und ich fand es mega cool, dass du gesagt hast, ich bin dabei, weil ich das einfach, weil diese persönliche Schiene, da saßt du ja irgendwann woanders, da habe ich nur ein E-Mail von dir gekriegt, äußere dich bitte dazu oder äußern Sie sich bitte dazu.
Man muss da förmlich sein, ja.
Genau, und was soll ich mich dazu äußern? Ist so, wie es ist, ne?
Ist klar, und eins muss man sagen, für uns sind solche Anfragen Routine. Mhm. Machst teilweise bei Bauimmobilien-Stories oder so 3-4 solche Anfragen. Mhm. Ne? Sie haben Frist bis sowieso, äußern Sie sich bitte, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, bla bla. Mhm. Man muss natürlich immer sehen, gerade Leute wie du, ja quasi in Ein-Mann-Business, was das für solche Menschen auch bedeuten kann. Mhm. Na, man muss schon sagen, abwägen und sagen, ist das jetzt eine Kleinigkeit und ist ein Unterschied, ob du jetzt einen Großkonzern anschreist und da eine Anfrage stellst und sagst, die handelt das provisionell oder ob das quasi für dich in einer Form geschäftsschädigend sein kann, dass du pleite gehst. Das muss man im Hinterkopf haben. Mhm. Wenn du betrügst, musst du damit rechnen.
Ja, klar.
Aber es gibt immer so Mitteldinger, Vorwürfe oder so und das muss man im Kopf haben. Also für dich ist es eine Ausnahmesituation, so eine Anfrage. Für uns ist das Standard.
Okay.
Das gehört normal zum Job dazu. Und da sollte man immer im Kopf haben, was das für den Betroffenen bedeuten kann.
Hast du mal von einem Fall geträumt?
Ich träume dauernd von Fällen. Ich träume aber immer so, als ich durch die Gegend fahre, vor mir gibt's eine explodiert irgendwas, ich gehe aus dem Auto und habe die Kamera vergessen.
Oh,
das ist immer mein wiederkehrender Albtraum. Oder ich habe die Kamera...
Aber es ist dir nicht passiert.
Einmal hatte ich einen Typ, der hat 4 Menschen umgebracht in Stalshoop. Und ich habe ihn im Eingang des Polizeipräsidiums fotografiert mit einer kleinen Kamera und der Film hat nicht transportiert. Das war scheiße. Weil... Thema Auto nochmal. Das war in Stalshoop passiert. Wir haben das im Polizeifunk gehört. Die Bildkollegen sind nach Stalshoop gerast. Er wurde also vor Ort verhaftet. Mir war irgendwie klar, wenn du von Eisbüttel nach Stalshoop fährst, das schaffst du nicht.
Okay.
Und ich bin mit 100 km/h mit meinem GTI durch die Stadt gerast zum Polizeipräsidium, weil mir klar war, der wird ja zur Mordkommission gebracht. Das heißt, ich war just in time da, quietschende Reifen, rausgerannt. Polizei kam auch gerade an mit dem Peterwagen, hab 2 Bilder gemacht und da drehst du durch. Das ist mein Albtraum, den ich immer bis heute, obwohl das ich gar nicht mehr so in diesem Business ja bin, mit Foto, immer wieder habe.
Krass.
Bitte.
Krass. Wie viele Punkte hast du denn dann, wenn du immer so rasen
hallo, musst? Hallo.
Ja,
hallo.
Sag mal.
Wir reden hier über die 80er und 90er Jahre. Und heute habe ich 0 Punkte, obwohl ich AMG fahre.
Ganz alt, im Gegensatz
zu dir.
Okay.
2003er.
Okay.
Und nee, ich halte mich sehr zurück.
Was ist dein absolutes Lieblingsauto?
Heute?
Ja. Wo du sagst, das ist das Auto
schlecht. CLK DTM.
Ah, okay.
Ja, absolut. Mhm. Den hätte ich gerne, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
Okay.
Wie gesagt, ich habe jetzt CLK 55.
Ja.
Aber DTM oder vielleicht Black Series oder Edition 507 in dieser Baureihe. Ich finde die Autos gut.
Okay.
Und schöner Motor. Das wäre nochmal ein absolutes Traumauto.
Krass. Ja, das ist auch ein schönes Auto.
Ja.
Auch eine gute Wertanlage.
Ja, und 507 ist natürlich noch finanzierbar. Ja.
Klar.
Die anderen gehen dann schnell in Bereiche, die einfach nicht mehr zu teuer sind für mich.
Wie kam es dazu, dass du Reporter geworden bist? War es schon immer dein Traum? Oder?
Nee, die Fotografie.
Okay.
Ich habe mit 13, 14 meine erste Kamera bekommen und habe immer gern fotografiert. Bin damals schon als Kind quasi auf Demos gegangen, habe Demos fotografiert. Es war die Fotografie und dann dieses Adrenalin zu haben, du bist vor Ort, du bist der Einzige, der plötzlich so ein Foto hat, was kein anderer hat. Mhm. Ob das bei einem Feuer war oder bei einer Verhaftung von irgendeinem Gangster, das hat mich gepusht.
Okay.
Das hat mich bis lange, ich habe diesen harten Job ungefähr gemacht von 77 bis Ende 90.
Okay.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Was wir schreiben und so ist alles nett. Mhm. Auch eine Exklusivstory haben, wo die Bild sich dann ärgert, ist auch nett. Mhm. Aber einfach zu sagen, hier ist der Doppelmörder von sowieso. Mhm. Niemand anders hat das Foto, ist heute ja anders, weil jeder ein Handy hat und jeder Bürger macht dir ein Bild.
Ja,
Aber damals hattest du das Bild. Mhm. Und das ist einfach top.
Warst du immer im Kampf mit der Bild?
Ja.
War das so dein Riesen?
Ja. Guck mal, zwei Boulevardzeitungen in Norddeutschland. Das ist die Mopo und das ist Bild. Und Bild ist immer der Riese.
Ja.
Das ist die größte Zeitung Europas. Mhm. Und das war schon, David gegen Goliath. Und ich habe versucht, dass David gewinnt.
Ne? Ja, klar. Hast du öfter gewonnen?
Also, ich müsste das nochmal aufrechnen. Ich glaube schon, dass Bild mich gefürchtet hat.
Okay. Ja. Und gab es Zeiten, wo du nicht über die Reeperbahn gehen konntest?
Ich gehe bis heute nicht über die Reeperbahn.
Ach so, gehst du gar nicht?
Du wirst von alten Leuten angelabert. Ich bin nun allerdings auch, wie du, relativ oft in TV über die alten Zeiten und so. Und da wirst du schon mal angelabert. Und das habe ich schon damals. Ich bin auch immer nur auf den Kiez gegangen, wenn da ein Toter rumlag oder so. Und weder privat noch so. Das ist nicht meine Szene.
Ja.
Und das muss nicht sein.
Wie locker du über so Mordfälle sprichst.
Das war einfach so viel, wie ihr euch das heute gar nicht mehr vorstellen könnt. Okay. Du hattest Tage, wo du in dieser Stadt 3-4 Tötungsdelikte hattest.
Wahnsinn.
Und die hast du heute im Monat, manchmal auch nicht, manchmal weniger. Also das ist wie, frag mal einen Rettungssanitäter oder einen Polizisten, du gewöhnst dich an alles.
Ja, verstehe.
Und dann siehst du halt jeden Tag eine Leiche. Machst dein Bild, gehst in die Redaktion, blöd, oder was heißt blöd, echt fiese ist, wenn du tote Kinder hast.
Ja, glaube
ich. Erinnere mich an Kinder, die ertrunken sind und aus dem Kanal gezogen wurden. Und du hast draufgehalten. Du siehst, wie das Kind am Ufer liegt und die Feuerwehr es versucht zu reanimieren. Du hast draufgehalten. Da bin ich im Nachhinein ganz wenig stolz drauf.
Wahnsinn.
Ist echt bitter. Hätten wir nicht. Die Distanz hätte ich mir damals gewünscht. Und wenn ich heute so wo drauf gucke, wenn ich im Archiv bin, da habe ich ein blödes Gefühl.
Glaube ich. Guckst du dir manchmal so deine alten Sachen, deine alten Beiträge an?
Also ja, weil ich mache ja heute noch das Format alte Kriminalfälle und dann sehe ich meine alten Bilder und das, was ich damals nicht hatte, eine gewisse Betroffenheit.
Mhm.
Also ich zum Beispiel, ich hatte eine Beamtin im Sozialamt, die hat irgendeinem Menschen die Hochzeit nicht genehmigt und daraufhin hat er sie erstochen im Sozialamt in Kaiser-Wilhelm-Straße. Und ich war damals, konnte in das Amt rein und in dem Treppenhaus. Sie wird unten zum Notarztwagen gebracht. Ich habe oben das Bild quasi gemacht. Sie guckte mich an. Und 9 Stunden später war sie tot.
Okay.
Das war für mich damals Routine. Wenn ich mir heute das Bild angucke, dann wird mir übel.
Klar.
Dann sagst du, scheiße, sie guckt dich an und sie weiß irgendwie schon, dass sie vermutlich nicht überlebt.
Och.
Aber wir haben das damals halt, es war unser Handwerk und wir haben darüber nicht nachgedacht.
Das war Daily Business.
Das war Daily Business. Tote, Verletzte. Nie gewöhnt habe ich mich an Menschen, Thema Auto. Menschen, früher gab es viel mehr Unfälle und es gab irgendwie die 10-fache Zahl von Toten im Verkehr. Warum? Weil die Autos natürlich den Sicherheitsstandard von heute nicht hatten und weil die Feuerwehr auch nicht diese Möglichkeiten hatte der Rettung.
Klar.
Technische Möglichkeiten.
Klar.
Das heißt, du hast Menschen gehabt, die in ihrem Opel Manta eingeklemmt waren nach einem schweren Unfall und 2 Stunden im Auto schwer verletzt eingeklemmt waren und schrien. Das war die Hölle. Das hat mich damals auch fertig gemacht. Du hörst einen Menschen 2 Stunden Pech, wenn er dann rausgezogen wird, ist er tot. Ne? Und das war bitter damals. Das ist heute wirklich sehr viel besser geworden.
Hast du auch mal bei so einem Fall einen Bekannten getroffen, den du kanntest?
Nee, ich habe ein paar Mal Schauspielerinnen gehabt. aber sowas in diese Richtung, wo dann der Taxifahrer nach einem schweren Unfall an der Gärtnerstraße auf die, der Taxifahrer, der sie gefahren hat, ja, sie saßen mit Verletzungen auf der Rückbank. Hey, die Damen wünschten nicht fotografiert zu werden.
Ach so.
Da wisst ihr natürlich, als normalerweise denkt kein Unfallopfer, ja, die waren jetzt nicht schwer verletzt.
Ja.
Ja, weil da denkt kein Unfallopfer an sowas.
Ja, ja,
da war mir irgendwie klar, wer sind denn die Damen auf dem Rücksitz? Da war ich erst recht neugierig.
Ja, genau, genau.
Also, ja.
Fotografierst du heute noch?
Nee, ganz wenig. Privat?
Ja.
Ich fotografiere, wenn ich irgendwo einen geilen AMG sehe, ja, ein Bild,
ja,
mit,
ja,
so einer Ixus hier von Dingsbums, aber nur für den privaten,
okay,
Bereich.
Okay.
Aber nein, ich habe immer eine Kamera dabei.
Mhm.
Auch jetzt.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt Hamid hier, ne,
ja,
steht,
ja,
einer mit der MP und sagt, du, dein Lambo fuhr nicht, dass ich dann ein Bild machen kann. Jo. Das ist eine alte Nummer, dass man immer Angst hat, wenn man im Alltag was Tolles sieht,
ja,
dass man keine Kamera hat.
Wir haben ja immer den Fall, sonntags 18.15 Uhr wird es ausgestrahlt, auf Grip, das Motormagazin. Ja. Und Montag früh sind wir immer gespannt auf die Quote.
Ja.
Na, da rufen wir, okay, immer. Also ich weiß immer, wenn ich zwischen 8 und 9 einen Anruf von der, oh, Redaktion bekomme, weiß, ja, ich immer, die Quote war gut.
Ja.
Aber wenn die Quote schlecht war, rufen sie mich nicht an. Da weiß ich immer, okay, die Quote war schlecht. Wie war das bei euch? Hat dich das, hast du dann auch erfahren, ey geil, der Beitrag ist durch die Decke gegangen?
Das erfährst du ja erst vor kurzem. Also guck mal, jahrelang war es so, du hast die Zeitung, du hast die Bild gekauft und hast die Mopo gekauft.
Ja.
Und hast ihn nebeneinander gelegt.
Mhm.
Und hast dann gesagt, so, wer von hat jetzt gewonnen?
Mhm.
Punkt.
Mhm.
Es gab ja so ein Rating nicht. Die Auflage war immer irgendwie schwankend und da war immer unklar, liegt es jetzt an der Schlagzeile. Und die Online-Sachen, also ich sage ja immer, ich bin der einzige Journalist Deutschlands, der Print First arbeitet.
Mhm.
Ich arbeite noch, weil ich meine Zeitung im Papier attraktiv halten möchte, und mir sind die Online-Quoten nicht so wichtig.
Okay.
Ich kann dir aber sagen, wenn ich was über dich gemacht habe, es lief immer gut.
Der war jetzt sehr fies.
Also, sowohl die positiven wie auch die negativen. Das lief immer gut. Hamid läuft, war klar. Ja. Und dann, ja, die direkten Klickzahlen,
ja,
sind immer eine Währung.
Okay, ja, klar.
Na klar.
Klar, klar,
also,
klar.
Und natürlich HSV, Hamid, Luxusautos, diese Story damals, die du angesprochen hast, die lief natürlich.
Ja, okay.
Das ist jetzt kein Wunder.
Okay. Und wenn du jetzt so die alten Geschichten anschaust, musst du die dir nochmal durchlesen? Oder ist das so, wo du sagst, ach, diese drei Sätze durch, dann bist du wieder voll drin?
Nein, ich habe ganz viel vergessen und ganz viel verdrängt.
Ach so.
Weil ich so viel gemacht habe.
Mhm.
Also ich habe wirklich Mordfälle, wo mich Fernsehsender anrufen und sagen, sie waren dann und dann in 2001 in Elmshorn und haben da, ich sage, ich weiß von gar nichts.
Ja, verstehe.
Das ist
verstehe.
Zu viel gewesen.
Verstehe.
Und da glaube ich, das Gehirn ist dann auch irgendwie, wenn du täglich solchen Druck, solche Action-Sachen hast, belastende Sachen auch, dass die einfach da oben relativ schnell einfach sagen, gelöscht.
Klar, ja, klar.
So ein
klar.
Schutzmechanismus, klar, denke ich.
Hast du eine Methode gehabt oder ein Werkzeug für dich gehabt, um das zu verdrängen?
Ach, viel Sport, als ich noch fit war,
okay,
wandern, angenehme Dinge tun,
einen
Rotwein trinken, schönes Lokal besuchen.
Mhm.
Also ich bin an sich relativ schnell runtergekommen.
Mhm.
Das geht schon.
Mhm. Okay. Was passiert denn mit deiner DDR-Sammlung?
Ja, ich hoffe ja, dass es irgendwann ein Museum gibt.
Ja.
Es gibt in Hamburg halt einen bekannten Bauunternehmer, ja, Dieter Becken, der aus dem Osten geflohen ist, noch als Kind vor dem Mauerbau 1960. Der ist sehr interessiert an dem Thema,
okay,
und wenn Gott will, schaffen wir beide es, wenn wir mal den Beruf ein bisschen weniger machen, dass wir zusammen ein Museum machen.
Schön.
Da freue ich mich von. Da habe ich mal wieder Platz in der Wohnung. Ja.
Hier in Hamburg.
Wir wollen es eigentlich in Hamburg machen, weil Berlin hat schon so und so viel Museen,
ja,
6 oder 7, glaube ich, und da muss man dann nicht der 8. sein.
Verstehe. Aber obwohl, es gibt ja, wenn man Paris sieht, gibt es, weiß ich nicht, 80 Museen.
Ja, trotzdem, Hamburg, finde ich, die Museumslandschaft in Hamburg, bis auf zum Beispiel das Miniatur Wunderland, was sehr gut läuft, ist angestaubt. Da gibt es nicht so viele Museen, wo man sagt, wow, das habe ich nirgendwo gesehen.
Ja, verstehe.
Die Kunsthalle ist zweitklassig.
Ja.
Ach, Völkerkundemuseum, auch so lala, also heißt ja jetzt Mark. Hamburg Museum wird jetzt jahrelang geschlossen, weil es eben angestaubt war und umgestaltet werden soll. Und ich habe einfach den Ehrgeiz zu sagen, wir machen nochmal ein richtig geiles, nicht Nostalgie- oder DDR-Museum, sondern ein Museum zur deutschen Teilung, was ein Weltereignis ist.
Okay.
Das interessiert den Koreaner, das interessiert den Inder, das interessiert den Afrikaner. Da musst du, egal wo du bist, das funktioniert.
Ja, das stimmt. Hast du eine genaue Vorstellung?
Naja, wir wollen die Mauer wieder aufbauen.
Okay.
Also ich hab einen guten Freund, der Modellbauer ist, der Sören.
Aha.
Der hat so die Idee, die Situation in Berlin, wo die Mauer in den Stadtvierteln direkt am Wohngebiet war. Das heißt, du saßt im Westen.
Ja.
Das Mietshaus war so 5 Meter von der Mauer weg. Das heißt, die Oma, die aus dem dritten Stock guckte, die sah diesen Todesstreifen.
Unglaublich.
Und diese irre Situation, die es so auf der Welt nie wieder gegeben hat,
ja,
die wollen wir ein bisschen verkleinert nachbauen.
Ach so, geil.
Das wäre so ein bisschen so das Kernding und dann alles andere drumherum.
Ist das dein Lebensziel?
Ja. Mhm. Ja. Aber ein zweites Lebensziel ist halt dieses Fotoarchiv, was ich habe, über Kiez, über St. Pauli, über Rotlicht, Milieu, Hells Angels, auch nochmal professionell aufzuarbeiten.
Ach so.
Ja, das müssen wir digitalisieren, gucken, in welchem Buchverlag wir das vielleicht machen, wie wir das online machen. Das sind so die beiden großen Lebensziele.
Okay. Der goldene Handschuh. Hast du den Film gesehen?
Ich habe den gesehen, ja.
Warst du bei dem Fall schon aktiv?
Nein, also ich habe Honka am Rande mitbekommen.
Okay.
Ich war bei Honka zu Hause. Aber eher so als, wie soll ich sagen, Verbrechenstourist.
Ach so.
Das war so kurz bevor ich bei der Mopo anfing,
so,
habe ich mir den Tatort in Ottensen einmal angeguckt.
Konnte man sich das anschauen, oder?
Naja, da standen schon 100 andere auch vor der Tür.
Ach so.
Und du konntest dir das Haus angucken und da war noch Tatortarbeit. Das hat sogar gebrannt oben im Dach.
Ja, genau.
Danach hat man das ja entdeckt.
Genau, genau, genau. Ja, ja. Für euch alle der goldene Handschuh, das wäre ein Hamburger Fall. Das ist heftig, was da passiert ist.
Ja, aber für einen Polizeireporter, also für mich auch ohne Reiz. Du hast ein Wrack von Menschen, ein Mensch, der völlig besoffen alte Frauen umbringt. Das finde ich ist nicht das, was ich journalistisch gerne gemacht habe.
Ist es für dich spektakulärer, wenn ein Rechtsanwalt seine Frau umbringt?
Ja, aber ich finde diese ganzen, über alle Delikte, die im Beziehungsbereich sind, für mich heute sowieso, auch früher, der Reiz ist nicht mehr da. Oder ist überhaupt nicht da.
Was würde dich denn jetzt richtig reizen an einem Mordfall? Also, wo du sagst, das wäre so eine Story.
Das wird dann schnell ein bisschen zynisch beim Mord. Ich sag's mal anders. Was mich wirklich reizen würde, wenn jemand versucht, das perfekte Verbrechen zu begehen.
Ach so, okay.
Ich sag jetzt mal, darf ich das sagen?
Ja.
Okay. Die Bundesbank hat in Hamburg eine Filiale. Und die kriegt, ich glaube, einmal die Woche Geld von der Bundesbank in Berlin.
So.
Da fahren riesige Mercedes-Transporter, Möbelwagen groß, mit einer Milliarde durch Hamburg. Das MEK in speziellen Fahrzeugen, G-Klasse unter anderem, begleitet die.
Okay.
Und ich stelle mir jetzt vor, da gibt es Gangster, die mieten einen russischen Transporthubschrauber.
Ja.
Die überfallen diesen Transporter, die stoppen den und haken den ein und fliegen mit dem nach Mecklenburg aufs Feld. Erbeuten 1 Milliarde Euro, über so ein Ding noch mal zu schreiben.
Ja, okay.
Und man merkt, hier haben sich Verbrecher mal Gedanken gemacht.
Ja.
Und eben nicht nur einen Alkohol getrunken und Scheiße gebaut,
sondern
die haben sich mal Gedanken gemacht.
Klar, klar.
Und das gibt es natürlich extrem wenig.
Ne? Ja. Nur für euch mal, Hamburger Kiez, für uns ist es ja normal, für viele außerhalb, also München, Dortmund, Düsseldorf und so weiter, ist das ja St. Pauli, ihr kennt das als St. Pauli, ne?
Ja.
Und das ist ja die Straße schlechthin.
Klar.
Und egal, wo du auf der Welt bist, wenn du einen triffst, der ein bisschen Europa bereist hat und du sagst, ich bin aus Hamburg, ist die erste Sache St. Pauli.
Ja, ne? Klar.
Immer St. Pauli.
Ja,
das ist unglaublich, da passiert ja alles. Würdest du heute wieder, wenn du wieder von vorne beginnen würdest, wenn du jetzt wieder 19 wärst, würdest du wieder Polizeireporter werden?
Ja, klar.
Würdest du wieder?
Immer.
Okay.
Immer.
Okay.
Also die Zeit, ich sag mal, Journalist selber ist ein guter Beruf, aber im Grauen wäre, wenn du zum Beispiel politischer Redakteur bist. Du schreibst über den 7. Hamburger Bürgermeister. Es ist immer dieselbe Scheiße. Irgendwie.
Ja.
Mal gewinnen die einen, mal die anderen.
Ja.
Oder du bist Kulturmensch, du gehst dann ins Schauspielhaus und guckst dir 100 Vorstellungen an. Oder beim Abendblatt machst du Oper. Grauslich. Polizeireporter geht morgen ins Büro und weiß 0,0, was ihn erwartet.
Ja, verstehe.
Eine Sturmflut, ein explodiertes Rohr und ganze Gegenden sind unter Wasser.
Ja.
Ein Haus stürzt ein Doppelmord oder was auch immer.
Ja.
Oder plötzlich kriegst du einen Hinweis auf ein Wirtschaftsverbrechen, irgendeine Korruption.
Ja.
Du weißt nie, was du erwähnst. Wenn du abends durch bist nach 10, 12 Stunden, die wir immer gemacht haben, dann weißt du, und morgen wieder geht's nochmal los. Es gibt keinen spannenderen Job auf der Welt. Never.
Eine Zeit lang stand ihr ja total auf der Kippe, ne? Mopo war lange Zeit zum Verkauf.
Also die Mopo hat schwierige Zeiten hinter sich und Dumont hatte keinen Bock mehr auf uns. Und dann kam ein wirklich tapferer Verleger, Aris von Harpe, Privatmann, kein Multimillionär, sondern der ins Risiko gegangen ist, uns gekauft hat. Und der ist heute, soll ja nicht über seinen Chef nur Gutes reden, aber ich kann nur was Gutes über ihn reden. Auch der Grund, warum ich noch arbeite.
Okay.
Siehe Obelmann da als Dienstwagen. Mhm. Das ist ein Top-Typ. Der alleine ist es wert, dass ich diesen Job mache.
Verstehe.
Der die Mopo gerettet hat.
Verstehe. Ne? Wie viele Arbeitsplätze waren das ungefähr?
Gott, wie viel sind wir denn? So 80 Leute noch sind wir sicherlich.
Ne? Okay. Also. Ist aber jetzt für so eine Zeitung, die ja so rein, also echt gewaltig auftritt, nicht so viel.
Ja, wir bleiben, sind ja aber eine Lokalzeitung. Mhm. Gewaltig ist da online, die Online-Verbreitung in ganz Norddeutschland. Mhm. Und das langt schon. Mhm. Also mehr rechnet sich einfach auch nicht. Ja, früher waren es doppelt so viel.
Okay.
Aber die Zeit, Gronau, wir gehörten ja Gronau und da war halt, spielte Geld keine Rolle.
Verstehe.
Wenn man Geld brauchte, dann rief man am Baumwall an und sagte, hallo Gronau und wir brauchen mal wieder Geld. Aris von Havel muss selber sehen, dass der Laden läuft.
Ja, klar. Ne? Klar.
Also,
wir fahren ja jetzt an eine bekannte Stelle, U-Haft.
Ja.
In
bin ich Hamburg. Immer gern gewesen. Ich mag die Atmosphäre. Diese Schreien und so. Ich muss sagen, ich bin Knast-Fan und gehe auch, wenn ich weltweit unterwegs bin. Lost Places, Knast ist immer die Krönungsdisziplin.
Was würdest du sagen, über wie viele Leute hast du geschrieben, die hier drin gelandet sind? Im Gefängnis?
Mindestens 1000.
Echt?
Mindestens 1000. Ja, okay. Ohne Zweifel.
Da freust du dich richtig irgendwie.
Ja, ich habe mal überlegt, Scheiße, wenn du jetzt Mist baust und du landest da, wie geht das dir da? Also entweder gibt's, also ich glaube, heute habe ich relativ viele Fans.
Ja.
Das war anders mal. Ich glaube, woanders hätte ich auf die Sicherheitsstation gemusst, damit ich da lebend rauskomme.
Ja, das glaube ich.
Also ich bin in Santa Fu gewesen.
Ja.
Und habe dann immer mir früher Baseballkappe gemacht und so, wo ich dann im Gang die Leute sah, so scheiße, der seit 14 Jahren bekommen Dealerei, oh Gott, ein Kinderschänder, scheiße, hast du alle berichtet.
Oh je.
Und das war schon schräg. Blackie Mealing, der Kokskönig zum Beispiel, den hatte ich mal im Knast getroffen, der hat mich nicht erkannt.
Okay.
Dann als er rauskam, den ersten, den er angerufen hat, sagt, Thomas, deine Berichte waren immer die besten, lass uns mal treffen. Ich sag, okay, Blackie, mach es.
Ja.
Gott hab ihn selig, ist ja auch gestorben.
Okay.
Jetzt, leider.
Okay. Aber das ist ja... Ich lebe von Autos einkaufen, verkaufen.
Ja.
Der Obsthändler lebt von Obst einkaufen, verkaufen. Mhm. Der große Dieter Becken Immobilien. Mhm. Und du hast echt davon gelebt, je mehr Mord, je mehr Action.
Ja.
War das auch so provisionsmäßig oder hast du fix gehalten?
Nein, also das einen Tod, das anderen Brot. Ja, das ist so. Mhm. Nein, ich war 10 Jahre war ich freiberuflich, da war es so. Mhm. Bin aber dann, als Gruner und Jahr 86 den Laden gekauft habe, festangestellt geworden.
Ah, okay.
Na, mit einem guten Gehalt, auch wegen der Tag- und Nachtarbeit natürlich. Mhm. Aber ist sicherlich besser.
Sehr cool. Sehr cool.
Aber na klar, in den freien Jahren, ich sag mal, was ich vorhin hatte, die Prominenten im Taxi nach dem Unfall, dann gab es für solche Bilder dann im Weiterverkauf an Illustrierte, war auch mal 10.000 Mark.
Wahnsinn.
5.000 Euro. Also man wusste auch, war man nachts mit 100 durch den GTI, also mit dem GTI durch den Gegengras, weil es war nicht nur die Kohle von der Mopo, sondern ich durfte ja natürlich, nachdem es in der Mopo war, weiterverkaufen.
Ach so.
Und da war viel Geld drin.
Und es ist ja immer dein Bild, ne?
Es ist immer mein Bild und das Recht habe ich ja bis heute.
Bis heute,
genau. Also ich merke das jetzt, wenn Fernsehproduktionen bei mir Bilder kaufen.
Mhm. Boah, entscheidest du die Preise oder ist das so ein Ranking?
Ich habe, also letzter Zeit ist es viel geworden, ich weiß es jetzt ungefähr.
Okay.
Wenn du natürlich jetzt irgendeinem Gangster, Ringo Clem, bist du der Einzige, der ein Bild hat, kannst du mal einen anderen Preis nehmen, als wenn du...
Wie wird so ein Bild ungefähr gehandelt?
Also das fängt beim Fernsehen ungefähr bei 300 an und geht dann aber auch mal flott auf 1.000er.
Ah, okay.
Mhm. Allerdings sind die heute dann auch, das sind ja 1.000 Rechte, die dann vergeben werden.
Okay.
Internet hier, Internet da.
Okay.
Also es ist ja nicht nur, ich zeig das einmal, sondern die haben da was schon von. Ne?
Okay, verstehe. Was kaufst du heute noch ein zum Essen?
Wie zum Essen?
Ja, was ist, wenn du jetzt Edeka einkaufen gehst oder Rewe oder was weiß ich, wo du einkaufen gehst, was würdest du denn jetzt zum Essen einkaufen?
Ich bin so einer, der...
Kochst du überhaupt selber?
Nee. Also ich bin völliger Trottel. Ich habe eine sehr nette Pizzeria bei mir im Haus, die mich gut versorgen. Ich habe einen sehr netten Lokal-Schachtsbistro rechts, ein bisschen Werbung machen, der mich mit warmem Essen versorgt. Dann einmal in der Woche gibt es Rührei und dann mal einen Salatteller.
Ach, okay.
Ich bin niemand, der kocht. Nein.
Also, aber du gehst doch mal einkaufen, oder nicht?
Ja, klar.
Getränke.
Ja, Logo, Light Cola oder irgendwas. Oder auch mal einen guten Wein. Na klar. Ja, und?
Aber nicht so, du machst doch mal Brot kaufen für Frühstück, irgendwas.
Ich geh auf meinen kleinen Wochenmarkt am Bahnhof Schlumpf.
Ist das so?
Ja, ah, okay. Der ist super.
Kenne ich. Da hab ich immer, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war meine Berufsschule dort.
Ah.
Musste immer Schlumpf raus.
Ja.
Genau.
Ja.
Das war krass. Ja. Das war krass.
Das ist nett.
Und meinst du, wenn du aufhörst, irgendwann mal, Da wird sich der ein oder andere freuen und sagen, der Hirschspiegel ist weg.
Es ist jetzt, die anderen sind alle weichgespült, weiß ich nicht.
Die anderen sind alle, weiß ich, die sind nicht mit so einem Schlag. Die haben die arbeiten anders.
Ja.
Ne?
Ja.
Gibt es mehr Traurige oder mehr, die sich freuen?
Also was je älter ich werde, glaube ich, umso mehr sind Leute traurig und würden vielleicht den Berichten nachtrauern, weil je älter ich werde, umso sorgfältiger arbeite ich auch.
Okay.
Wir hatten durch die hohe Taktung früher, hattest du auch natürlich, musstest du viel schneller schreiben.
Mhm.
Ich sitze heute an manchen Geschichten Wochen.
Okay.
Na, auch um natürlich böse Anwälte abzuwehren, aber auch insgesamt bin ich sehr viel sorgfältiger. Aber wie gesagt, viele sind mit mir alt geworden und je älter die Leute werden, umso milder werden sie und sagen, ja, du hast mich damals als, was weiß ich, den Schlechter von St. Pauli bezeichnet, damals war ich sauer, heute nehme ich es als Ehrentitel. Also solche Gespräche habe ich auch.
Okay.
Und man verklärt natürlich auch das.
Mhm.
Auch Betroffene verklären dann, wenn sie älter werden, wie es damals war.
Okay. Ja, sehr cool. Was wünschst du dir für Hamburg?
Dass diese Autofahrerhasserei aufhört.
Okay, okay.
Also ich verstehe die Menschen, die Umwelt muss gerettet werden.
Ja. So.
Aber weißt du, man soll mal nicht vergessen, warum ist diese Bundesrepublik auch so erfolgreich? Warum haben wir diese viele Kohle?
Mhm.
Weil wir mal eine wahnsinnig gute Autoindustrie hatten.
Mhm.
Und das soll man bitte nicht vergessen.
Meinst du, haben wir die nicht mehr?
Also
die Autoindustrie?
Doch, aber ich weiß nicht, ob bei diesen ganzen Vorschriften und nur E-Autos und so weiter, ob wir diese Vormachtstellung, die wir weltweit mal hatten, ob wir das auf Dauer halten. Ich meine, ich glaube, die Chinesen sind, was E-Autos betrifft, viel weiter. Ne?
Ja, ich glaube, das wird sich drehen.
Extrem dann, gefährlich.
Ja, genau.
Und irgendwann die ganzen Windräder und so weiter, wer zahlt die denn?
Ja,
das irgendwo
stimmt.
Muss die Kohle herkommen.
Das
irgendwann,
stimmt.
Glaube ich, ist Kohle aus. So, Steuern zahlen wir alle schon ohne Ende.
Das stimmt.
Wo endet das?
Das stimmt. Wie würdest du deine Kindheit bezeichnen?
Och, frei. Also meine Mutter war eine extrem lockere Person.
Obwohl sie Polizistin war?
Nee, sie ist, als wir die Kinder kamen, mein Bruder Oliver ist ja, wir sind fast gleich alt, also eineinhalb Jahre, ist sie dann Mutter geworden und hat später als Lehrerin und Künstlerin gearbeitet.
Okay.
Und das war schon eine wilde Kindheit.
Okay.
Wir durften eigentlich alles.
Ja.
Und nicht selten bin ich dann auch mal auf den Kiez gegangen mit 10.
Okay.
Und
mit
dann,
10?
Ja, dann aber irgendwie habe ich Angst gekriegt, bin ich zur Wache und habe dann den kleinen Jungen gegeben, habe gesagt, ich habe mich verlaufen.
Nein.
Und dann hat die Polizei mich nach Hause gefahren.
Davidswache oder was?
Davidswache.
Oh Gott.
Und also das war schon eine gute Kindheit. Und auch, dass sie diese Möglichkeit mir gegeben hat oder nicht gemeckert hat, dass ich mit 12, 13 auf Demos gegangen bin, Bilder gemacht habe und quasi dann auch die Schule abgebrochen habe und diesen Beruf zu ergreifen, das rechne ich hier hoch an. Also wir hatten schon eine schöne Kindheit.
Hat sie dich dann auch damit gefördert, meinst du?
Ja. Mhm. Sie hat, ich glaube, andere Eltern würden sagen, mach doch erstmal Abi und so. Ich habe zehn Jahre Schule gemacht, das war's, bin dann runter. Und die hat immer gesagt, ach komm, mach, was du machst. Mein Bruder, nicht ganz unbekannter Regisseur, durfte Kunst studieren, durfte machen, was er wollte. Sie hat uns wirklich freie Hand gelassen und das war für uns beide genau das Richtige.
Mhm. Und deine Schulzeit war?
Grässlich. Ich habe Schule immer gehasst. Alles Quatsch.
Okay.
Also, und ich vermisse da nichts. Mhm. Außer, ich war mal in der Steiner Schule ein Jahr, dass man früh Sprachen gelernt hat.
Mhm.
Mein Englisch einigermaßen gut ist heute. Aber der ganze andere Zeit brachte nichts.
Okay.
Also mir.
Okay. Aber du musst ja schon immer ein Talent gehabt haben zu schreiben. Du bist ja Reporter.
Ja, ich habe als Fotograf angefangen, darf ich nicht vergessen.
Ja, genau.
So, ich wollte nur Bilder machen, die ersten Jahre.
Okay.
Und dann die Mopo gehörte der SPD.
Ja.
80 war die Pleite.
Okay.
Und dann blieben nur noch so Unausgebildete wie ich und die ganz Alten.
Okay.
Alle anderen haben sich andere Jobs gesucht.
Okay.
Und dann hat mein alter Chef, Walter Wolf, damals gesagt, Thomas, du musst jetzt schreiben lernen. Und ich, nein, will ich nicht.
Ja.
Und dann hat er mich so sanft dahin gedrängt, dass ich dann auch schreibe. Aber so hauptsächlich nur schreiben tue ich eigentlich erst seit Ende der 90er.
Ach so, okay.
Ich wollte immer Fotograf sein.
Musstest du dich dran gewöhnen erstmal?
Ja, also ich habe lange damit gefremdelt, aber heute mache ich gerne.
Okay.
Und das macht mir Freude auch, weil ich die Ruhe habe und es versuche, ein bisschen schön zu machen.
Okay, verstehe. Was kommt jetzt demnächst? Was Spannendes, was du uns schon erzählen kannst?
Was kommt demnächst? Boah,
woran bist du gerade? Wo recherchierst du gerade? Das ist eine geile Frage.
Mal durchgucken. Also Manta ist Thema. Manta, Til Schweiger. Müssen wir irgendwas machen als Manta-Fahrer?
Ja.
Ist das eine. Dann möchte ich eine Tour im Harz machen, Lost Places.
Ja.
Nochmal mit ganz interessanten Sachen im Örtchen Ballenstedt. Da gibt es eine Nazi-Bildungsanstalt, die wir gerne machen wollen.
Okay.
So in dem allgemeinen Bereich.
Boah, sag doch mal die spannenden Sachen.
Das sage ich hier nicht. Nein. Ich bin angezeigt worden, wegen Hausfriedensbruch, musst du dir vorstellen.
Echt?
Weil wir aufs Gelände gegangen sein sollen. Ich sag gar nichts dazu.
Ja,
von irgendeiner Villa in Ottmarschen, die denkmalgeschützt war und der Besitzer sie hat verfallen lassen. Da war der sauer über den Bericht und zeigt uns an wegen Hausfriedensbruch. Also das sind so Sachen. Und
ja, das endet ja nichts, oder?
Das ist Bullshit. Aber ich möchte sowas eigentlich im Moment einfach nicht haben.
Verstehe.
Also so richtig Spannendes. Nee. Lass mal gucken, was mache ich noch? Alte Kriminalfälle, habe ich einen Bombenanschlag.
Ja.
Hast du ein Foto von 56 hier in Eppendorf, wo wir gerade sind?
Ja.
Da siehst du, das sind 300er Adenauer Mercedes.
Ja.
Der Typ war Waffenhändler.
Ja.
Und auf den haben sie zwei Bombenanschläge verübt.
Oh.
Jeweils auf die Autos mit Streubomben. Beim ersten Bombenanschlag ist sein Geschäftspartner zerfetzt worden, unverletzt. Beim zweiten ist seine Mutter getötet worden und er leicht verletzt. Ich meine, so viel Glück muss man haben.
Oh.
In dem Fall sitze ich gerade.
Oh.
Und die Mopo hat als einzige Zeitung noch die Bilder von diesen zerfetzten 300er Mercedes. Da freue ich mich drauf. Irrer spannender Fall.
Boah,
ja, was aus dem Typen mal geworden ist. Das ist so diese alten Fälle. Man denkt immer, ja, ist doch einfach, gehst in den Keller.
Ja.
Nee, ich versuche diese alten Fälle dann auch mal zu recherchieren. Wo ist der Typ gelandet? Gibt es Täter? Sitzen die Täter noch?
Ach,
ist der Täter jetzt vielleicht 80? Und kommt man vielleicht noch an den Täter ran?
Und wenn er sitzt, würdest du im Gefängnis auch ein Interview bekommen oder ist schwierig?
Also du hast manchmal Anrufe von 80-Jährigen, zum Beispiel aus der geschlossenen Psyche, und die sagen, ja, vor 41 Jahren haben sie über mich berichtet. Und dann sagst du, und seit 41 Jahren sitzen sie in der geschlossenen Psyche? Ja, und sie müssen mich hier rausholen und so. Ich sage, ja, geben sie mir ihre Daten. Dann versuchst du das rauszukriegen, dann versuchst du nach einem Monat wieder anzurufen, dann heißt es ja, er ist gestorben.
Oh.
Ja, es gibt es. Dass die Leute mit uralt, oder neulich hatte ich einen, der lebte in Thailand. Der war Serienbankräuber.
In Hamburg.
In den 80ern, ja.
Mhm.
Und das war der erste Typ, der halt nicht nur mit der Knarre so in die Bank Geld her, Hände hoch, sondern der hat nachts ist in die Banken eingebrochen, hat sogenannten atypischen Banküberfall gemacht, hat gewartet, dass der Kassierer morgens kam, hat die Kassierer betäubt und war immer nett zu denen, hat gesagt, wir tun ja nichts, Schlüssel gegeben, hat dann in Ruhe den Safe ausgeräumt. Der Vergleich, der normale Bankräuber hat damals vielleicht 20.000 Mark, 10.000 Euro erbeutet.
Mhm.
Er hat gerne dann mal 200.000, 300.000 erbeutet.
Ach so.
Und der Typ hat damals irgendwie Dutzende gemacht.
Mhm.
Das Motiv war geil. Er hat nebenbei einen Puff betrieben und er ging pleite. Und dann hat er gesagt, scheiße, das will ich nicht hinkriegen. Und dass du für einen Puff nicht in die Bank gehen konntest als Kreditnehmer,
ja, klar,
ist klar. Da habe ich gesagt, machen wir ein paar Überfälle. Hat aber auch nichts geholfen. Egal.
Krank.
Und der Typ lebte irgendwo in Thailand jetzt.
Krank
auch.
Ja.
Und meckerte und so, sie haben über mich berichtet und so. Und es war so eine Mischung aus, ich finde das nicht gut, aber doch, ja, es ist so mein Lebenswerk und keine Ahnung, was aus dem geworden ist.
Unglaublich.
Das ist schon irre, wenn die so aus der Vergangenheit wieder...
Ist er abgehauen nach Thailand damals oder saß er hier erstmal?
Der hat lange gesessen. Der hat sicherlich 18 Jahre hier gesessen.
Okay.
Also
okay.
Das irgendwie in den 50er Jahren.
Gibt es eine Person, mit der du einen engeren Kontakt hattest, also jetzt beruflich auch, der immer noch im Gefängnis sitzt?
Der älteste Bankräuber Deutschlands, Jauerneck.
Okay.
Also der sitzt noch, der hat ja auch noch in meinem Alter hat er noch eine Bank überfallen.
Okay.
Hat dafür noch mal 15 Jahre, glaube ich, gekriegt, bin ich ganz sicher. Der schreibt jeden Monat einen Brief.
Ach so.
Und sagt, ja, und überhaupt. Und der ist juristisch bewandert.
Ja.
Und ja, und ich weiß nicht, ist furchtbar eitel.
Okay.
Man hält sich für den größten Gangster aller Zeiten.
Okay.
Wo ich nur sage, und warum sitzt du?
Ja, ja.
Ist es anstrengend.
Ach so, okay.
Aber ja, also du hast eigentlich regelmäßig irgendwie nochmal Anrufe von alten Polizisten oder auch mal aus dem Knast. Ich habe jetzt wieder einen, über den habe ich für 5 Jahre geschrieben.
Mhm.
Schwieriger Typ, sag ich mal. Also an dem Fall sitze ich noch, deswegen sage ich nichts drüber.
Mhm.
Gefährlicher Typ,
ne?
Damals an Folterungen beteiligt von Mongols, Rocker.
Okay.
Und er hat die Strafe abgesessen, hat ein neues Verfahren. Und dann glauben die auch immer so ein bisschen, dass man ihn den Staranwalt ersetzt.
Ach so,
die Motto, wenn es in der Zeitung steht und schwierig.
Ja, ja, ja.
Schwieriger
ja,
ja. Fall. Ich glaube, ich möchte den Fall nicht anfassen.
Ach so, okay.
Er war damals, kam in die Redaktion ohne Einladung. Es war nicht so nett.
Okay.
Und da sagst du dann immer, oh, du bist doch ein alter Mann jetzt. Und na, nicht mehr diese Geister aus deiner Vergangenheit, die plötzlich sagen. Und deswegen, ich möchte eigentlich ein stressfreies Leben. Ich habe einen schweren Unfall gehabt. Ich bin als Fotoreporter durchs Dach geknallt.
Okay.
81 beim Großfeuer, Wirbelsäule gebrochen, durch Glück dem Rollstuhl entgangen. Und wenn man so ein Ding mal hinter sich hat und dann auch älter wird wie heute, dann möchte man ein bisschen Ruhe haben. Also ich will einfach nur in Frieden. Ich habe keine großen Ansprüche eigentlich.
Wie hoch war das? Wie?
Oh, das war gut zweiter Stock. Das war 6-7 Meter auf Beton. Bin auf Füße aufgekommen, rechten Fuß aufgeknallt. Und das war heavy. Und damals, ich landete ja in einer Intensivstation, ist das Bild, was ich oben vom Dach, das letzte Bild, nie gedruckt worden. Das habe ich mir aus dem Keller geholt vor ein, zwei Jahren und habe die Story dann nochmal gemacht, auch so als psychische Bewältigung dieses Unfalls. Für dieses Foto wäre ich bald gestorben.
Oh, ja.
Das fand ich ganz interessant.
Das ist eine Schlagzeile, ja. Und kannst du dich noch an diesen Unfall genau erinnern, auch deinen Aufprall und so weiter?
Das war ganz fiese. Das war halt Großfeuer im Reifenlager. Und ich hatte immer den Hang, mach mal ein anderes Bild. Alle anderen Fotografen stehen dann unten. Ich bin immer gern auf Dächer und habe Übersichten gemacht. Und so bin ich halt in der Spedition auf das Nebendach gekommen. Das war so ein gewelltes Zeug. Und da war Eternitdach und da war ein Oberlicht. Und dann hat es eine Verpuffung gegeben in diesem Reifenlager und ich bin so ein paar Meter zurückgewichen oder geschleudert. Bin in dieses Oberlicht rein, bin aber nicht gleich durchgebrochen, sondern hängen geblieben.
Okay.
Muss man sich vorstellen, als würde man im Eis einbrechen.
Okay.
Kollege vom Abendblatt war noch oben, konnte mir noch die Kameras abnehmen. Da habe ich gesagt, rette meine Kameras.
Okay.
Und dann bin ich immer einen Millimeter tiefer und habe mich dann aus Angst vor dem Tod fallen lassen. Das kann man schlecht beschreiben. Wenn du immer so denkst, scheiße, du bist jetzt 6-7 Meter tief, unten waren lauter scharfkantige Werkzeuge und so. Und du kommst nicht raus.
Das ist ja ein Albtraum.
Das hältst du nicht aus und dann willst du sterben aus Angst vorm Tod. Und dann habe ich fallen lassen. Aber zwischen den Werkbänken aufgekommen, du merkst nichts. Frag mal jeden, der sowas erlebt. Der Körper pumpt dich so voll Adrenalin, dass du gar nichts merkst. Und dann kam, die Feuerwehr hat das mitbekommen, war ja vor Ort, der junge Notarzt. Guckte mich sorgenvoll an, guckte nach oben, fasste mich an den Beinen und sagte, merkst du was? Und dann sagte ich, ja. Dann tätschelte er meine Wange und sagte, ja, den Rest kriegen wir hin. Der war natürlich überzeugt, dass ich querschnittsgelähmt war.
Ach so.
Und dann war das alles okay. Ne? Du hatte auch seitdem nie wieder Schmerzen. Also heute. Aber danach, 20 Jahre, bin ich relativ fit geworden.
Okay.
Also
okay.
Das war echt mega Glück.
Hast du seitdem Höhenangst?
Ja. Ich habe dann zur Therapie, bin ich hier am Fernsehturm Bungee gesprungen, mal aus 120 Metern.
Ja, das war ja damals.
Das hat aber auch nichts geholfen.
Alter Schau. Hast du es durchgezogen?
Was? Ja.
Bist du runtergesprungen?
Ja, das war so ein Klassiker. Kommt in der Redaktion, heißt es, die Chefs, ja, wir sollen Bungee springen. Ja, wer ist der Jochen Schweizer, glaube ich.
Ja, genau.
Und die jungen Kollegen drucksten alle und so. Und ich so, oh, komm, hier mach ich Eier, ich mach das. Als ich da oben stand, hatte ich dann aber doch Schiss. Und der Betreuer oben hat mich dann so sanft runtergeschmissen.
Krass.
Also, aber wie gesagt, es hat mir nichts geholfen.
Krass.
Ja, ich habe Höhenangst. Also Höhenangst, ich kann hoch, aber ich kann nicht an Kanten ran.
Okay.
Also ich kann auf dem Dach, aber
Aber nach dem Unfall erst?
Ja.
Oder war das davor auch so?
Nee, davor nicht. Davor habe ich überhaupt von nichts Angst gehabt.
Okay.
Also da warst du im Endeffekt gar nicht. Aber heute so, wenn ich auf so einem Ding bin oder an einem Abhang oder in den Bergen, brauche ich mindestens so 2 Meter Sicherheitsabstand zu einer Kante.
Ja, glaube ich.
Sonst, nee.
Ja, das ist ja. Manchmal hat man da so Albträume, wo du dann aufwachst und so ja, voll geschwitzt bist. Und, ne?
Aber nee, so in meinem Leben, das ist schon okay. Aber ich muss da ein bisschen gucken.
Hast du einen Waffenschein?
Nein.
Hast du nicht?
Nein. Okay. Also das deutsche Waffenrecht ist auch so explizit immer, also das, ich bin vorsichtig, ich setze mich im Restaurant mit dem Rücken an die Wand, wenn ich durch die Straßen gehe, ich tue meine Hände nicht in die Taschen, ich fixiere meine Leute, ich gucke an, wer kommt mir da gegenüber und gehe lieber mal auf die andere Seite. Ich bin sehr, ja, man rechnet immer mit Bösen. Das ist leider so. Aber deswegen fahre ich auch zum Beispiel keine Öffis, U-Bahn oder so. Da kannst du da nicht weglaufen.
Klar.
Du hast natürlich in den Bahnen auch extrem viel aggressive und durchgeknallte Leute.
Absolut, ja.
Da muss gar nicht viel sein. Und das hat mich mein Beruf gelehrt. Für nichts hauen die dir in die Fresse und schlagen weiter auf dich ein, auch wenn du unten liegst.
Ja, absolut.
Für nichts.
Absolut.
Gar nichts.
Wie war Corona für dich?
Doof, aber ich habe toi. Ich habe eine wenigen Menschen auch in der Redaktion, ich habe es nicht.
Ah, okay.
Also mein Immunsystem ist in Ordnung.
Okay.
Also mir eben jetzt vor allem genervt, weil ich brauche Redaktionsleben. Ich brauche Gespräche mit Kollegen über Stories für Einschätzungen und so. Und das war halt Monate lang nicht da. Klar. Das ist für eine Redaktion, finde ich, ein Todesurteil, wenn Journalisten nicht miteinander reden können über Stories, sondern glauben, sie können das nur online machen. Mhm.
Ja, das hat sehr viele betroffen. Es war natürlich dann auch viel Gewalt in den Haushalten, die zu vier, zu fünf in so eine Wohnung waren, Ausgangssperre, Lockdown, das ist schon krass. Ne? Ja. Ist da denn viel passiert, auch an Mordfällen und so weiter?
Nee, nicht? Also ich merkte, habe da nicht mehr gemerkt, dass da nur Mordfälle waren.
Okay.
Aber ja, klar, das Hauptrisiko in deinem Leben ist dein Partner.
Ja.
Also weil Tötungsdelikte betrifft. Das ist so, ne? Ja. Das ist bitter.
Mehr die Frauen oder die Männer?
Na, die Männer.
Die Männer.
Die Männer. Es gibt ganz wenige Frauen. Ich habe neulich einen Fall gehabt aus den Anfang der 70er in Wedel. Mhm. Da hat eine Frau mit einer Knarre ihren Mann, ihre drei Kinder, die Nachbarin und sich dann selbst erschossen. Das ist aber ganz selten. Mhm. Also diese finalen, erweiterten Selbstmorde, wie man das ja fälschlicherweise nennt, das sind fast immer Männer.
Okay.
Bitter.
Okay.
Ganz bitter.
Wahnsinn.
Also, jetzt mal klingt es zynisch. Ja. Den Partner kann ich ja noch verstehen nach der Trennung.
Ja.
Aber die Kinder?
Ja, die
ganzen
ja,
Kinder?
Löscht
deine gesamte Kinder. Also das ist eine wenigen Verbrechen, wo ich sage, nein, ich kann es gar nicht. Es ist mir absolut nicht klar, was im Kopf passiert von solchen Leuten.
Die letzte Frage, die ich habe, Thomas.
Ja.
Was gibst du deinen jungen Kollegen mit?
Lasst euch nicht einschüchtern, habt keine Angst, seid hartnäckig und wenn die Gegenpartei mit dem Anwalt kommt, dann arbeitet doppelt so hart.
Ja. Okay.
Ja.
Also richtig Statement.
Ja.
Denn die Generation, es ist jetzt eine neue Generation da.
Die glauben, nicht die, einige, dass Recherchieren in Wikipedia-Aufrufen besteht und mal ein bisschen rumgoogeln. Aber nein, das ist nicht der Beruf. Ja, meiner zumindest.
Absolut.
Vielleicht bin ich ein Auslaufmodell, aber das ist nicht Journalismus für mich.
Verstehe. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es hat mich echt gefreut. Vor allem diese persönliche Schiene auch. Mhm. Wir haben alles zusammen so erlebt. Meine besten Zeiten, wo ich Enzo hatte, das war meine Hochzeit, wo ich über meine Kunden gesprochen habe. Ja. Und dann natürlich auch meine schlimmste Zeit, was mir sehr, sehr weh tat. Und jetzt sitzen wir in einem Auto und haben über alles gesprochen. Es freut mich extrem. Ich muss aber sagen, egal wie es war, ich sage es so, wie es ist, wenn ich das sagen darf, obwohl ich wesentlich jünger bin. Mhm. Ich fand dich zu dem Zeitpunkt richtig schrecklich.
Ja, okay. Und ich sage, ein Journalist, der von 90% der Leuten geliebt wird und beliebt ist, der hat seinen Beruf verfehlt. Es sei denn, er ist Klatschreporter.
Okay.
Aber ein Polizeireporter muss eine gewisse Härte machen. Und wenn die alle sagen, toller Kerl, Pfundskerl, hast was falsch gemacht.
Ja.
Ne? Ich verstehe dich völlig. Ja. Ich würde vermutlich genauso reagieren.
Ja, ich war sauer.
So schöne Geschichten.
Ja.
Und jetzt das dumme Arschloch, jetzt diese Kleinigkeit nimmt er, um die Story zu machen.
Ja.
Aber es ist so.
Ja.
Und quasi die zweite Geschichte, darüber können wir noch diskutieren. Aber es war keine anonyme Anscheiße. Der Typ kam zu mir, hat gesagt, das ist das Auto, das ist ich bin vor Gericht und so weiter. Dann hat das Gewicht. Wenn das anonym gewesen wäre, hätte ich das Ding liegen gelassen.
Okay.
Und gesagt, scheiß drauf, das mache ich nicht.
Okay. Das ist Gott sei Dank Geschichte von gestern. Okay.
Das Leben ist bunt und das kann sich halt wandeln.
Ne? Was machst du heute noch?
Nichts Großes. Ich habe ein Essen und ich habe frei und keine Ahnung. Ich habe gerade zwei geile DDR-Teile hier in einem Hamburger Laden gekauft.
Schön.
Wirklich tolle Teile.
Schön.
Und die putze ich jetzt mal und überlege mir, wie es weitergeht.
Cool. Ja, cool. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ich sage dir Bescheid, wenn wir online gehen.
Ja.
Und ich habe mich echt gefreut. Und ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Und nächste Woche Mittwoch kommt der nächste Gast. Also, ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hamid TaylorMade.